Ihr Lieben, habt ihr eigentlich gewusst, dass jeder Sonntag im Advent ein besonderes Thema hat? Ist ja für uns in unserer Gemeindetradition nicht so ganz üblich, dem, was die evangelische Kirche vorschlägt, zu folgen. Aber da gibt es für jeden Sonntag ein besonderes Thema. Advent, allgemein, Ankunft, es geht darum, dass Jesus kommt. Am ersten Advent ist der Fokus darauf gerichtet, dass Jesus in Jerusalem einzieht. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Das ist der Wochenspruch. Und das heißt, Jesus ist gekommen, um uns zu retten. Er ist gekommen, um am Kreuz in Jerusalem zu sterben, damit wir versöhnt werden. Und das Ganze hat in Bethlehem begonnen. Der zweite Advent, der blickt dann nach vorne. Jesus wird wiederkommen. Seht, steht auf und seht, eure Erlösung ist nahe. Wir warten immer noch darauf, dass Jesus wiederkommt. Und ich empfinde irgendwie so ein Drängen. Ich glaube und hoffe, dass Jesus bald wiederkommt. Wenn ich diese Welt anschaue, bin ich dankbar, diese Hoffnung zu haben. Beim dritten Advent ist es nun ein bisschen anders. Da steht eine Person im Vordergrund, Johannes der Täufer. Taufe. Johannes der Täufer, der hat in seinem ganzen Leben und in seinem ganzen Predigen und Verkündigen einen Fokus gehabt. Er hat das Volk Israel damals auf das Kommen Jesu vorbereitet. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, unser Herr kommt gewaltig. Das hat schon Jesaja gesagt und Johannes, der Täufer, sagt, das ist meine Berufung, ich bereite Jesus den Weg. Und dann bleibt noch der vierte Advent. Und da geht es um Maria, um die Mutter Jesu. Wir haben gerade dieses Lied gesungen, wie soll ich dich empfangen und wie begegnen dir? O aller Welt Verlangen, o meiner Seelen Zier. Das ist so ein bisschen altmodisch formuliert, aber diese Frage, wie soll ich dich empfangen? Wie kann ich mein Herz öffnen für dich, der du kommst und mich mit Leben beschenkst? Maria. Der Wochenspruch ist dann logischerweise, freut euch in dem Herrn alle Wege. Denn Jesus zu begegnen, ist Freude. Also, wenn man zusammenfassen will, was ist das Thema, was ist die Botschaft der vier Adventssonntage? Ganz einfach, Jesus ist gekommen, um uns zu retten. Jesus wird wiederkommen, um alles neu zu machen. Darum bereitet euch darauf vor, dass ihr ihn mit Freude empfangen könnt. Heute dritter Advent, Vorbereitung auf sein Kommen. Ich habe heute einen Text ausgesucht, ihr werdet es wahrscheinlich merken, der passt gut zu dem Thema Vorbereiten und der passt auch gut zur Taufe. Und ich lese den euch jetzt mal vor aus dem Römerbrief, Kapitel 15, ab Vers 5. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch, untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen an die Väter zu bestätigen, dass aber die Heiden Gott loben sollen, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich preisen unter den Heiden und deinem Namenlob singen. Und wiederum heißt es, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und wiederum, lobt den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen die Wurzel Isais, und der, welcher aufsteht, um über die Heiden zu herrschen, auf ihn werden die Heiden hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Nehmt einander an, gleich wie Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Ein paar kurze Hinweise zum Hintergrund dieses Textes. Die allerersten Christen, die es gab in der Urgemeinde, das waren Juden. Es waren Juden, die haben in Jesus ihren Messias erkannt und angenommen. Und die haben sich natürlich selbst verstanden als Judenchristen. Sie waren jetzt zu Jesus gehörig, aber sie waren von der Volksgeschichte her Juden. Und je mehr das Evangelium im Römischen Reich verkündigt wurde, umso mehr Menschen kamen zum Glauben, die nicht Juden waren. Diese nennt man Heidenchristen. Und beide, Juden und Heidenchristen, glaubten an Jesus. Und beide lebten aber von ihren Prägungen her. Das heißt, für die Judenchristen war es das jüdische Erbe. Sie lebten weiter wie Juden und beteten Jesus an. Und die Heiden teilten diesen Hintergrund überhaupt nicht. Das heißt, es entstand in den Gemeinden oftmals eine richtige Spannung. Manchmal fast schon eine Zerreißprobe. Denn einem Juden war es nicht gestattet, mit einem Heiden zu Tisch zu sitzen. Ja, eigentlich schon gar nicht mal das Haus eines Heiden zu betreten. Aber wie sollte man nun in einer Gemeinde Gemeinschaft leben, das Leben teilen, miteinander essen und Abendmahl feiern? Dazu kam, dass ein Jude sich an die Speisegebote hielt, ein Judenchrist auch. Ein Heide aß, was auf den Tisch kam. Für einen Juden, wie einen Judenchristen, war das Gesetz heilig. Ein Heidenchrist sagte, Gott sei Dank, wir sind erlöst und frei vom Gesetz. Versteht ihr diese Spannungen? Und das war nicht theoretische Natur, das hatte Auswirkungen im Zusammenleben, mitten in den Gemeinden. Wie konnte es gelingen, dass Judenchristen und Heidenchristen eine Gemeinschaft leben, die mit einer Stimme Jesus lobt und bezeugt? Was verband sie stärker als das, was sie trennte? Und die Antwort von Paulus ist ganz kurz und bündig. Er sagt, Jesus. Zu den Judenchristen sagt er, Gott hat euch die Rettung verheißen und Gott hat sein Versprechen erfüllt. Der Grund eurer Hoffnung auf die Ewigkeit ist Jesus und nur Jesus allein. Und zu den Heidenchristen sagt er, Gottes Barmherzigkeit hat euch erreicht. Dadurch seid ihr nicht mehr Gäste, Fremdlinge, sondern seine Hausgenossen geworden. Der Grund eurer Hoffnung auf die Ewigkeit ist Jesus und nur Jesus allein. Darum hat er hier so viele Schriftzitate, um denen, die nicht Juden sind, klarzumachen, ihr gehört dazu, lobt unseren Gott. Ihr Lieben, uns heute, 2024, bewegen ganz andere Fragen. Aber diese Fragen, die uns bewegen, die machen es nicht unbedingt leichter zu leben, wozu Paulus uns hier auffordert, einander anzunehmen, so wie Jesus es tat. Wir können es umschauen. In unserer Gemeinde sind ganz viele verschiedene Menschen zusammen aus allen möglichen Generationen. Und das ist super, das freut mich. Ich glaube, das freut uns alle. Aber das bringt auch mit sich, dass wir in unseren Lebensvorstellungen, in dem, wie wir unterwegs sind, ganz anders ticken und denken. Manchmal hat man das Gefühl, jede Generation ist einer ganz anderen Welt aufgewachsen. Zu uns gehören Menschen, die schon seit langem mit Jesus unterwegs sind. Alte Hasen, seit 30, 40, 50 Jahren. Und solche, die ganz frisch dabei sind. Und es ist logisch, dass wir ganz unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie wir denn gemeinsam Jesus nachfolgen, wie das denn aussehen soll, welche Prioritäten wir denn setzen möchten, wie wir unserem Glauben Ausdruck verleihen. Ganz unterschiedlich. Man muss noch gar nicht das politische Spektrum betreten, da sind wir wahrscheinlich auch alle unterschiedlich in unseren Sympathien und Ansichten, Interessen. Wir sind auch unterschiedlich von dem, wie wir persönlich sind, unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedlicher Prägung, ganz verschiedene Begabung, ein total bunter Haufen. Und die Frage ist, was verbindet uns denn stärker als alles, was uns trennt? Und Paulus würde auch zu uns sagen, ich habe eine kurz und bündige Antwort, das ist Jesus und nur Jesus allein. Wenn es nur so einfach wäre, oder? Merken wir doch hin und wieder. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zur Ehre Gottes. Ich finde, das ist schon ein ziemlich dickes Brett, was wir bohren sollen. Und deshalb möchte ich zu Beginn mit einem Missverständnis mal aufräumen. Ich glaube, dass nicht wenige Paulus in dieser Weise verstehen, als hätte er gesagt, bemüht euch, euch in eurer Unterschiedlichkeit stehen zu lassen. Bemüht euch, euch in eurer Unterschiedlichkeit stehen zu lassen. Sprache ist manchmal verräterisch. Stellt euch das mal einen Augenblick vor, was das bedeutet. Wenn ich jemanden stehen lasse, dann gehe ich schon mal weiter. Soll er doch stehen bleiben. Wenn ich jemanden stehen lasse, dann gehe ich an ihm vorbei. Dann merke ich zwar, dass jemand da ist, ich nehme ihn wahr, aber ehrlich, so richtig Interesse daran, mit ihm enger zu werden, nee, habe ich nicht. Ich interessiere mich nicht ernsthaft um ihn, für ihn, obwohl ich weiß, dass er oder sie da ist. Ich hinterfrage ihn auch nicht. Manchmal ist es ja so, man beobachtet im Leben eines anderen Dinge, wo man sagt, oh, das geht in die falsche Richtung. Aber wer bin ich, dass ich was sagen könnte? Nein, ich sage nichts, weil wenn dann jemand anders zu mir käme und sagen würde, Frank, da in deinem Leben, da ist etwas, was in die falsche Richtung geht. Nee, das würde ich nicht wollen. So lässt man einander stehen. Manchmal auch im Regen. Und dieses Missverständnis aus einer anderen Perspektive formulierend klingt dann so. Ich kann nun einmal nicht aus meiner Haut. Ihr müsst mich so nehmen, wie ich bin. Anders kriegt ihr mich nicht. Ihr müsst mich schon ertragen. Das ist eine Forderung, die ich an andere stelle. Das ist ein Anspruch, den ich habe. Ihr müsst mich ertragen. Hat doch Jesus hier gesagt, nehmt einander an, also ertrag mich doch. Wenn du so denkst oder empfindest, dann möchte ich dich fragen, bist du denn bereit, die anderen auch in demselben Maße zu ertragen, wie du es von ihnen erwartest? Ihr Lieben, wenn das Annehmen, von dem Paulus hier spricht, sich darin erschöpfen würde, dass wir einander einfach stehen lassen, dann hätten wir das Evangelium gründlich missverstanden. Warum? Weil Gott mit uns so nicht umgeht. Gott lässt uns nicht einfach stehen. Er sagt nicht, ich nehme dich an, aber egal was wird, Hauptsache mach dein Ding. Gott ist nicht so. Sondern er hat vor allem ein Interesse. Er möchte mich an sein Herz ziehen. Und wenn ich das zulasse, dann kann Wunderbares geschehen. Da beginne ich zu verstehen, dass Gott mich ohne jedes Wenn und Aber liebt. Und ich merke gleich, oh Scheiße, ich passe gar nicht zu Gott. In meinem Herzen, da sind noch so viele Gedanken, wo ich schon ahne. Und wenn ich sie zulasse, auch weiß, dass sie nicht Gott gefallen. Und Gott sagt, ich liebe dich. Ich nehme dich an. Ich liebe dich. Ich habe alles für dich gegeben, meinen Sohn Jesus. Ich liebe dich. Und ich sitze dann da und denke, Herr, was mache ich denn nur, was mache ich denn nur? Und er sagt, nimm doch einfach meine Liebe an. Lass dich doch beschenken von mir. Und wenn ich über diese Klippe komme und sage, Herr, ich lasse es zu, dann merke ich, dass mein Herz sich verändert, dass es weicher wird. Dann spüre ich, dass meine Verwundungen, die ich verstecke in mir, plötzlich von ihm berührt werden, geöffnet werden, geheilt werden. Dann merke ich, wie sich Bitterkeit löst, was ich schon durch Jahre mitgeschleppt habe. Und in jeder Begegnung mit Gott, oh nein, ich muss mich verstecken, ich bin so anders. Und Gott sagt, komm her, ich habe dich angenommen. In seiner Nähe merke ich, dass die Ecken und Kanten, die ich habe, an Schärfe verlieren. Ich werde nicht ausgetauscht, aber er verändert mich, weil er mich liebt. Er lässt nicht alle Fünfe gerade sein, aber er liebt. Ihr Lieben, Paulus hat das in theologischer Weise so formuliert: Wenn jemand in Christus ist, also diese Begegnung mit Gott hatte, diese Versöhnung durch Jesus erlebt hat, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es kann alles neu werden. Das Alte ist vergangen. Das heißt nicht, dass es nicht auch Schatten des Alten gibt, aber die Macht des Alten ist zerbrochen. Es kann mich nicht mehr halten. In meinem Leben ist nicht mehr die Kraft des Faktischen, der Verletzungen, der Verwundungen, des Zurückziehens da, die mich hält, sondern Jesus ist da, der mich rauslockt und mich neu werden lässt, Schritt für Schritt. Es fällt nicht vom Himmel das Neue, aber Jesus wohnt in meinem Herzen. Und er verändert mich. Mir wird also Raum eröffnet, Veränderung zu erleben. Das meint Gott mit Annahme. Dir wird Raum eröffnet, Veränderung zu erleben. Das ist viel mehr als uns stehen lassen, oder? Apropos Veränderung, damit tun wir uns in der Regel ja nicht ganz so leicht. Es ist bald wieder Silvester, Zeit für die guten Vorsätze. Bei mir ist die Altersweisheit schon ein bisschen durchgeschlagen. Ich habe begriffen, dass es keinen Sinn macht, mir gute Vorsätze zu machen. Also bei euch ist es alles anders. Aber bei mir halten die nicht mal 3 Tage. Also brauche ich es mir auch nicht machen. Die ernüchternde Erkenntnis ist natürlich, ich krieg's nicht mal hin, mein Leben zu verändern. Ich krieg's nicht mal hin, mein Herz zu verändern. Das ist ernüchternd. Das Großartige ist aber, dass es Jesus hinkriegt. Und die Frage lautet, wie schafft er das? Wie kriegt es Jesus hin, mein Herz, dein Herz zu verändern? An der Stelle möchte ich auf ein Beispiel zurückgreifen, das ich vor ein paar Jahren schon mal in ähnlicher Weise nicht genauso, in einer Predigt verwendet habe. Und dazu brauche ich zunächst einmal mindestens 10 Freiwillige. Steht einfach mal einen Platz auf. 10 Freiwillige. 2, 4, 5. Ich warte bis 10. 6, 7, 8, 9, 10, 15. Es können auch 15 sein. Okay. So. Also, nur zur Erklärung, es ist nicht schlimm. Ich verlange von euch nicht, dass ihr jetzt die Predigt zu Ende führt. Oder dass ihr über das Taufbecken springt, ohne nass zu werden. Das verlange ich alles nicht von euch. Sondern als erstes bitte ich euch, dass ihr euch mal so im Raum verteilt, dass es ungefähr gleichmäßig ist. Ungefähr, nicht mit Zollstock, ungefähr gleichmäßig. Also die linke Ecke ist unterrepräsentiert. Ja, so können wir es schon fast lassen. So. Meine Aufgabe für euch ist ganz einfach, wenn ich sage, los geht's, dann lauft ihr auf das Kreuz zu, aber bitte so, dass ihr alle möglichst dicht am Kreuz seid. Das ist der Clou. Alle möglichst dicht am Kreuz. Und während ihr so lauft, dann werde ich eure Gedanken, die ihr dabei habt, mal so aussprechen. Ganz hypothetisch, die habt ihr natürlich nicht, aber ich werde so ein paar mögliche Gedanken mal nennen. Okay? Eure Aufgabe ist nur zu laufen. Ihr könnt loslaufen. Ein Gedanke. Schau doch, der da hinten, der ist immer am Rand. Ich würde mal wissen, warum er so am Rand ist. Vielleicht will er auch bloß auffallen. Ach, schau dir Y an. Y ist gar nicht so lange in der Gemeinde dabei, aber rennt an mir vorbei. Na, rennen ist das nicht gerade. Okay. Ach ja, keiner kam übers Taufbecken. Das wäre auch noch eine schöne Stelle. Mist, man, mir steht gerade wieder das Taufbecken im Weg und ich muss rüber. Oder was anderes ganz Beliebtes ist, ich muss hier über die Stühle stolpern und keinen interessiert es. Ihr wart einfach zu gut, irgendwie zu glatt. Okay, also manch einer kann solche Gedanken denken und die behalten wir mal im Hinterkopf. Vor ein paar Jahren war meine Aussage, je näher wir an das Kreuz kommen, umso näher kommen wir einander. Und das stimmt. Heute möchte ich es ein bisschen ergänzen. Und umso mehr können wir einander dabei in die Quere kommen. Je näher wir an das Kreuz kommen, umso näher kommen wir uns und kommen uns dabei in die Quere. Ich stehe also artig hier. Da tritt mich halt jemand mal oder ich kriege einen Ellenbogen zwischen die Rippen oder da nimmt jemand meinen Platz ein. Ich will da aber hier zu vorne sein, ich möchte hier vorne sein. So. Und da ist aber jemand anderes da, der Andreas lächelt von der Seite. Warum lächelst du die ganze Zeit? Mann! Dann sind diese Gedanken, von denen ich gerade was erzählt habe, die kommen dann auf dem Weg schon hoch und dann bist du dann da und denkst, ich möchte nur mal wissen, warum der da vorne das so einfach hat und ich muss übers Taufbecken springen. Manche dieser Gedanken schiebt man beiseite. Man hat ja immer so einen inneren Ablagestapel. Wer weiß, wann ich das nochmal brauche? Und anderes äußert sich vielleicht auch manchmal als Unmut oder Unlust oder Ärger. Ihr dürft gerne den Platz wieder aufräumen. Je näher wir also Jesus kommen, umso mehr kommen in uns die Dinge hoch, die Jesus verändern möchte. Das ist der Clou. Je näher wir Jesus kommen, umso mehr kommen die Dinge in uns hoch, die wir manchmal übersehen, manche sogar lieber ignorieren. Aber da kommen sie hoch auf den Weg. In der Regel ist das nicht so schön harmonisch, wie unsere Lieben hier das dargestellt haben, sondern da gibt es schon ein bisschen Gezoffe. Nun könnte man ja sagen, okay, wenn das das Ergebnis ist, na dann halte ich mich doch an meiner sicheren Distanz, dann gehe ich lieber ein bisschen an den Rand, schaue das Ganze an, bin nicht ganz Teil des Spieles, sondern eher Zuschauer. Wenn du so denkst, schade. Denn Jesus lässt die Dinge hochkommen, um dich einzuladen. Er sagt, was du jetzt in dir wahrnimmst, weil andere dir plötzlich zu nahe getreten sind, oder die auf den Fuß getreten sind, was du jetzt spürst. Das, was an Gedanken sich in dir regt, wo du vielleicht manchmal selber erschrickst, das ist mir alles bekannt. Du überraschst mich damit nicht. Und ich sage dir eins, vertrau mir, meiner Liebe zu dir tut das nicht den geringsten Abbruch. Ich kenne dich und ich liebe dich. Und kannst du nun sehen, dass ich diese Geschwister neben dir mit derselben Liebe liebe wie dich? Ja, ich weiß, der eine ist dir schon x-mal auf den Fuß getreten und von dem anderen spürst du immer noch den Rippentriller. Ich weiß das. Aber kannst du mir vertrauen, dass ich am Herz der anderen genauso dran bin, wie ich jetzt an deinem Herzen dran sein möchte? Willst du es zulassen, dass in meiner Nähe ich dich verändere, dein Herz verändere? Denn in mir, sagt Jesus, bist du eine neue Schöpfung. Das ist nicht nur ein Label, das ist nicht nur Theorie. Du sollst es erleben können. Ihr Lieben, die Antwort auf diese Frage, wie kriegt Jesus das hin, unser Herz zu verändern? Die Antwort lautet, er benutzt andere Menschen und Umstände, um dir dein Herz zu zeigen. Und seine unendlich große Liebe. Immer beides zusammen. Jesus zeigt dir immer dein Herz und seine unendlich große Liebe. Und so öffnet er dir einen Raum, in dem du Veränderung erleben kannst, wenn du es zulässt. Nehmt einander an, gleich wie Christus euch angenommen hat zur Ehre Gottes. Wie kann das praktisch aussehen? Wir haben vorhin diesen Text von Sabine gehört, Johannes 8. Jesus begegnet einer Ehebrecherin. Ihr Lieben, das ist ein Text, immer wenn ich den lese, berührt das mich zutiefst, weil es mir zeigt, wie Jesus uns begegnet, jedem von uns. Und diese Pharisäer, die hatten diese Frau zu Recht angeklagt. Die hat die Ehe gebrochen. Punkt, das war so. Und sie zerren sie vor Jesus und ihr Interesse daran ist, Jesus spricht schnell ein Urteil, damit wir Recht behalten. Kennen wir das auch manchmal, dieses Gefühl, wir müssen Recht behalten? Ihr vielleicht nicht, aber ich kenne das. Man schaut auf das, was im Leben eines anderen so ist, dass es mich ärgert. Und dann will ich Recht behalten. Vielleicht gehe ich nicht immer zu Jesus, aber zu anderen Geschwistern und sage dann was. Sag, guck mal da. Jesus will gar nicht Recht behalten. Jesus sucht was ganz anderes. Die Heilung des zerbrochenen Herzens dieser Frau. Das ist ein völlig anderer Blick. Und dann setzt er sich runter und malt was in den Sand. Es gibt viele Kommentare, was Jesus da geschrieben hat. Alle sind klüger als die anderen. Fakt ist, wir wissen es nicht. Ist auch egal. Was deutlich wird, Jesus zeigt nicht mit dem Zeigefinger auf die Frau, sondern nimmt seinen Zeigefinger und schreibt irgendwas in den Sand. Die Pharisäer haben es anders gemacht. Die zeigt mit dem Zeigefinger. Die da, ich nicht, die. Und das hat die Pharisäer auf die Palme gebracht. Die wurden unruhig, die wurden laut. Und Jesus ignoriert sie fast und sagt auch, wer von euch hier keine Sünde begangen hat, los, mach dich ran, wirf den ersten Stein. Warum soll ich noch so lange warten? Wirf den ersten Stein. Stille, plötzlich Stille. Keiner bückt sich. Kleinlaut geht einer nach dem anderen weg. Und Jesus fragt sie, wo sind die denn, die dich verurteilen wollten? Ist keiner mehr da? Wenn keiner mehr da ist, verurteile auch ich dich nicht. Ihr Lieben, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn man selber erlebt hat, dass man so richtig ins Klo gegriffen hat, dass man sich vor sich selber schämt, dass man merkt, das ist alles so undenkbar, was mir passiert ist. Und dann steht Jesus vor dir und er sagt, ich verurteile dich nicht. Barmherzigkeit, Vergebung. Manchmal ist Empfinden, das sind für uns so Richtigkeiten, dass wir von Vergebung reden. Aber was das kostet, was das bewirkt, wie das mich freisetzt, wenn Gott sagt, Tabula rasa, alles ist weg, weil Jesus alles getragen hat. Herrlich. Wir müssen alle vor Freude hüpfend hier rausgehen, weil Jesus alles vergeben hat. Da kann man nicht sitzen bleiben. Aber Jesus sagt noch etwas. Er sagt zu der Frau, geh hin und sündige nicht mehr. Das gehört dazu. Alles vergeben. Alles. Und dann sagt Jesus, aber bitte, vergeude diese Freiheit nicht, sondern lebe du jetzt so, wie ich dir begegnet bin, wie ich dich angenommen habe, so nimm andere an, wie ich dir vergeben habe, so vergib anderen, wie ich nicht mit dem Zeigefinger auf dich gezeigt habe, so tu es auch nicht bei anderen, wie ich mich nicht dazu hinleiten lassen habe, dieses schnelle Urteil zu fällen über dich, wie die Pharisäer, lass dich auch nicht dazu hinreißen, wie ich mich hingekniet habe, um abzuwägen, zu beten, still zu werden und dich wahrzunehmen. Tu dasselbe auch, wenn dich jemand nervt, auf die Füße dir getreten ist. Das ist Annahme. Annahme, die einen Raum öffnet für Veränderung. Annahme ohne Vorwürfe und Anklage, ohne sich zu verstecken oder hinter dem Rücken zu reden, ohne Gleichgültigkeit oder Distanz. Das ehrt Gott. Ist hier ganz wichtig, zur Ehre Gottes. Und dann die Aufforderung, lobt, lobt, lobt Gott. Viel wichtiger als das, was wir manchmal singen, ist das, was wir hier tun. Und so bereiten wir uns auch vor auf den Tag, wenn Jesus wiederkommt, weil er es wert ist, geehrt zu werden von uns, empfangen zu werden von uns. Amen. Lass uns mal eine Minute Stille haben und beten.